So, hallo, guten Abend, cool, oder? Unser Trailer, unser neuer. Ja, das ist unsere neue Serie zum Advent. Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht adventlich aus, aber ihr werdet schon sehen. Und ich darf heute diese Serie, der große Plan, eröffnen. Im Advent bereiten wir uns ja darauf vor, dass wir die Ankunft Jesu feiern, dann an Weihnachten. Und natürlich ist Weihnachten total besonders, ja. Aber es ist auch ein Teil, ein Moment in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und wir möchten das in dieser Serie zeigen. Wir wollen Weihnachten in den ganz großen Kontext stellen. Wir wollen Weihnachten zeigen als Element von diesem großen Plan Gottes, weil wenn wir den großen Zusammenhang sehen, dann können wir auch im Einzelnen wieder mehr erkennen. Und wir können besser würdigen, was dieses Einzelne bedeutet. Und darum haben wir diese 4 Abende geplant, in denen wir uns mit Gottes großem Plan, mit seinem genialen Drehbuch für diese Welt beschäftigen. Und heute kommt der Auftakt. Es ist so, diese Idee, mal den großen Zusammenhang zu zeigen, die ist für mich jetzt nicht so neu, die passt natürlich jetzt super mit unserer Weihnachtsvorbereitung, aber ganz unabhängig davon habe ich das irgendwie schon öfter gedacht, das müsste man mal machen. Und warum ich das gedacht habe, dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Wir Mechlers, also der Rainer und meine 2 Söhne und ich, wir sind eine Lesefamilie. Also wenn wir mit den Jungs in Urlaub gefahren sind, dann hatten wir keine Fahrräder auf dem Dach und keine Skier und keine Schwimmreifen dabei, sondern unser Gepäck sah so aus. Wir haben wäschekörbeweise Bücher mitgenommen. Und unser Urlaub sah dann so aus. Ja, genau. Oder so. Genau, und es ging dann bis tief in die Nacht. Das sieht dann so aus. Der Junge hat sich kaum wegbewegt. Aber, also ich will jetzt auch nicht allzu intellektuell rüberkommen. Wir hatten schon auch ein bisschen Jungsspaß. Es sah dann mehr so aus. Machen wir mal das nächste. Genau. Und zugegebenermaßen, es war nicht nur Jungsspaß. Okay, aber jetzt steigen wir mit der Predigt ein und ich muss sagen, also ich hasse Waffen, aber es gibt einfach eine Phase, da ist das für Jungs so aufregend und da muss das mal sein und dann ist aber auch wieder gut. Und hauptsächlich, jetzt machen wir das nächste Bild, das sieht da schrecklich aus, hauptsächlich haben wir gelesen. Und da habe ich in einem Urlaub, also wir mussten immer vorher natürlich in die Stadtbücherei und sich viele Bücher besorgen und da habe ich dieses Buch mitgenommen, die Bibel für Dummies. Und zwar in der Annahme natürlich nicht, dass ich das da viel zu lernen hätte, sondern ich habe mir gedacht, mal gucken, wie man so Anfängern und Einsteigern die Bibel erklärt. Ne? Weil ich habe ja schließlich schon 20 Jahre Bibel gelesen und auch schon gepredigt und Alpha-Kurse gemacht damals und so. Und genau, aber ich dachte, ich guck mal da rein. Kostet ja nichts, Stadtbücherei. Und meine Jungs haben dann auch gelacht, wie ich mit dem Buch da saß. Ja, Mama liest die Bibel für Dummies, hoffentlich lernt sie mal was. Und, was soll ich euch sagen, ich habe echt was gelernt. Ich möchte jetzt gar nicht Werbung für dieses Buch machen. Das Besondere war, die haben, also eben für Anfänger, einmal den ganzen großen Zusammenhang gezeigt. Ja, was ist da, was ist die Bibel? Und ich habe gemerkt, wow, ich habe mich immer nur mit so Ausschnitten beschäftigt. Und zwar im Prinzip Jahrzehnte. Und ich habe immer gern Bibel gelesen. Ich habe immer gern über die Bibel diskutiert und so weiter. Aber irgendwie war mir nicht klar, wie stark alles mit allem zusammenhängt und wie sich alles immer aus Jesus erklärt. Inzwischen habe ich das ja auch schon öfter so gepredigt und so, aber damals war mir das neu. Es gibt übrigens zum Beispiel vom Bible Project ganz tolle Videos im Internet, die findet ihr unter Bible Project und die zeigen auch so die Zusammenhänge und die Strukturen auf. Also das ist wahrscheinlich auch besser als das, ich will jetzt gar nicht für das werben, sondern es ist gut, sich diese großen Überblickssachen mal anzugucken. Aber wir fangen ja heute auch mit dem Überblick an. Also, die Bibel ist ja ein sehr langes Buch und es empfiehlt sich auch nicht, gerade wenn man Einsteiger ist, zu meinen, ich fange jetzt vorne an und ich lese sie von vorne bis hinten durch. Und es ist auch kein sinnvoller Zugang zur Bibel. Und deswegen lesen wir in der Regel immer nur so kleine Happen. Ja, das ist auch sinnvoll, das ist machbar und wir versuchen dann diesen Abschnitt in seinem eigenen Sinnzusammenhang zu verstehen. Und das ist total in Ordnung. Es birgt allerdings eine Gefahr. Wenn wir nur das machen, dann ist die Bibel so ein Sammelband für uns, ne? So viele Geschichten. Und die Bibel ist aber kein Sammelband von Geschichten. Die Geschichten sind uns dann vertraut. Viele von uns kennen die auch schon, also ich jetzt nicht, aber viele von euch, sage ich mal, kennen sie schon von Kindheit an. Und dann kommt einem das so vertraut vor und man merkt gar nicht, dass man vor lauter einzelnen Bäumen den Wald nicht erkennt. Aber ich sag's euch, das ist ein wahnsinnig schöner Wald. Und genau, weil die Bibel ist ein Gesamtkunstwerk. Die Bibel ist Gottes Offenbarung über Jahrtausende und die entfaltet sich über die Zeit. Es ist seine Geschichte mit den Menschen. Es geht von der Erschaffung der Welt bis ganz zum Ende der Zeiten. Sie ist auch mehr als eine, also es geht auch nicht um diese, so eine Sammlung von Geschichten über Glaubenshelden. Es geht nicht um die Listen mit Gesetzen, ja, die sind ja auch noch drin, und Gebote, die sind alle total wichtig, aber sie sind nur im Zusammenhang zu verstehen. Ebenso Jesus. Wir verstehen Jesus, wenn wir das Alte Testament lesen. Es erklärt ihn uns. Und so ist die Bibel eine ganz große Komposition, in dem alles mit allem irgendwie zusammenhängt, aufeinander verweist und einander erklärt. Also Gottes Wort im Einzelnen, aber auch als Ganzes, als Zusammenstellung. Und das ist unglaublich spannend. Jetzt merkt ihr schon, das ist natürlich eine sehr komplexe Sache. Das kann ich jetzt nicht in einer Predigt ausführen. Wenn das möglich wäre, hättet ihr diese Predigt schon längst von irgendjemandem gehört. Aber ich möchte einfach mal versuchen, so einen ersten Überblick zu geben, und dann zu zeigen, wie das Verständnis von dem Ganzen das Herangehen an einzelne Teile verändern kann. Das versuche ich dann nochmal beispielhaft zu zeigen. Und ich möchte euch zeigen, welchen Platz Weihnachten hat. Nicht zu vergessen, wir sind ja in unserer Adventsserie. Und Weihnachten hat einen Platz in diesem großen Plan. Und wir wollen es uns im Zusammenhang dieses Plans anschauen. Gut, also wir fangen jetzt ganz von vorne an. Die Bibel erzählt die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und sie beginnt mit der Schöpfungsgeschichte. Also Gott erschafft die Welt, indem er aus Chaos Ordnung macht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Das ist der Anfang. Ist ja schon mal episch, ja. Chaos, Wüste, Wasser. Der Geist schwebt darüber und Gott sagt, es werde Licht. So, und so geht's los. Dann kommt der Schöpfungsbericht, da haben die Menschen eine ganz besondere Rolle. Sie werden nach Gottes Bild erschaffen. Gott gibt ihnen den Auftrag, die Erde gemeinsam mit ihm zu regieren und zu gestalten. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Die Menschen sind also berufen, gemeinsam mit Gott zu regieren. Und abschließend heißt es dann, alles ist sehr gut. Jetzt geht's aber weiter. Die Würde und die Fähigkeit der Menschen zu regieren schließt ein, dass sie entscheiden können. Und Gott gibt ihnen in Form dieser Bäume die Wahl, ihm zu vertrauen oder selbst zu entscheiden, was gut und böse ist. Und da kommt dann eine seltsame Kreatur, an dieser Stelle wird erstmal gar nicht erklärt, wer das ist, und die verführt die Menschen. Sie entscheiden sich dagegen, Gott zu vertrauen, sie wollen selber wissen, was gut und böse ist. Sie wollen selber sein wie Gott. Und nach diesem Ereignis sind sie aber auch fähig zum Bösen. Und da die Gefahr besteht, dass sie in diesem Zustand ewig leben, müssen sie den Garten verlassen. Also die vertraute Gemeinschaft mit Gott ist zerbrochen, der Mensch ist auf sich gestellt. Das ist jetzt gleich am Anfang der Bibel sozusagen das große Drama, das große Problem, für das wir eine Lösung brauchen. Und da kommt auch gleich am Anfang Hoffnung. Es wird verheißen, dass einmal einer kommen wird, der sogenannte Same der Frau, der das Böse, die Kreatur, die den Menschen verführt hat und das Böse auch an sich letztlich vernichten wird. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. So, also das ist das Fundament der ganzen Geschichte. Und alles, was dann passiert, hat damit zu tun. Es hat damit zu tun, dass der Mensch jetzt von Gott getrennt ist und dass Gott jetzt auf eine Rettungsmission geht, die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen. Darum geht es. Sein Bemühen um die geliebten Menschen, um diese Geschöpfe nach seinem Bilde, die mit ihm die Erde regieren sollten und die sich entschieden haben, es ohne ihn zu tun, nach ihren Maßstäben. Gut, wie sieht dann Gottes Rettungsmission aus? Er schließt Bündnisse. Zunächst mit einzelnen Menschen, also wir lesen vom Bündnis mit Noah, dann mit Abraham, dann mit Abrahams Nachkommen, dem Volk Israel. Und dieses Volk soll der Menschheit zeigen, wie Gott ist und dass er sich die Gemeinschaft mit ihnen wieder wünscht. In Abraham und seinem Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Rettungsplan. Also Bündnisse mit Einzelnen, Bündnisse mit dem Volk, alles mit dem Ziel, die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen. Und dann sehen wir, dass es nicht gelingt. Diese Menschen, die den Segen Gottes in die Welt tragen sollen, sie versagen. Ja, und das geht Kapitel über Bücher in der Bibel, wo uns gezeigt wird, dass der Mensch aus seiner Kraft die Verbindung mit Gott nicht herstellen kann. Nicht die Helden der Bibel, nicht dieses ganze Volk. Und wir sehen auch bei diesen einzelnen Helden, die wir immer so rausarbeiten, ja, David und Gideon, das sind gebrochene Helden. Sie sündigen auch, sie zweifeln. Und es wird deutlich, so, es gelingt noch nicht. Wir brauchen diesen Retter. Gott schließt dann nochmal einen besonderen Bund mit David, weil David ein besonderes Vertrauen ihm gegenüber hat, auch wenn er gebrochen ist. Und er verheißt dem David, dass aus seinen Nachkommen dieser besondere Retter kommen wird, von dem schon am Anfang der Bibel die Rede ist. Ja, dieser Retter, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und dann hat David eine ganz lange Reihe von Nachkommen, all diese Könige, die nach ihm kommen. Und es wird immer wieder erkennbar, dass keiner dieser Nachkommen der verheißene Retter sein kann. Einer nach dem anderen scheitert. Und letztlich scheitert das ganze Projekt. Das Volk, das ins verheißene Land geführt wurde, wird ins Exil verstoßen. Es verliert sein Land. Und alles, was bleibt, also der Tempel wird zerstört. Alles, was bleibt, ist die Hoffnung auf diesen Retter, auf den Messias. Und damit endet das Alte Testament. Das hat ein ganz offenes, ratloses Ende. Und dann sind 400 Jahre quasi Stille. Also nach dem letzten Buch im Alten Testament und Jesu Leben, dazwischen sind 400 Jahre. Und nach diesen 400 Jahren geht es weiter im Neuen Testament. Und was lesen wir da? Ganz am Anfang, Matthäus 1. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und jetzt verstehen wir, warum im Neuen Testament, warum das anfängt mit diesen für uns eigentlich langweiligen Geschlechtsregistern. Ja, der war wieder der Sohn von dem und der von dem und so. Aber jeder Jude hat sofort verstanden, da ist er, der verheißene Retter, der Sohn Abrahams, der Sohn Davids und die Linie runter und jetzt ist er da. Jesus kommt nicht aus dem Nichts. Es ist eine Weiterführung der Geschichte Gottes mit den Menschen, die wir im Alten Testament finden. Und das wollte Matthäus vermitteln. Und er sagt es nicht so, er sagt es mit diesen Geschlechtsregistern. Und wie gesagt, jeder, der das Hebräische, die hebräische Bibel kannte, hat das sofort verstanden. Und dann erzählt Matthäus natürlich von Maria. Und also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes berichten dann eben in vierfacher Version das Leben Jesu, Maria, Engel, Josef, das Kind, das geboren wird, das sie Jesus nennen. Und da sind wir dann. Der Retter wird geboren. Er ist da, der, auf den die ganze Weltgeschichte lang immer gewartet wurde, der so lang verheißen war. Christ, der Retter, ist da. Das ist Weihnachten. Wir waren mal in einem Gottesdienst, gerade fällt mir gerade ein, weil du es vorhin zitiert hast, und da sagt der Pastor, wir warten 4 Wochen auf Weihnachten. Und dann ist der Marvin, unser Sohn, ganz empört aufgestanden und hat gesagt, also ich warte da schon viel länger drauf. Und was eigentlich richtig ist, die Menschheit erwartet da schon viel länger drauf. Das mit den 4 Wochen ist totaler Unsinn. Genau, weil alles lief drauf hin und jetzt ist der Retter da. Es ist viel mehr als die heilige Nacht. Ja, es ist die Erfüllung der großen Verheißung Gottes, dass der Tag kommen wird, an der er der Menschheit einen Retter schenken wird. Das ist Weihnachten. Wir bleiben heute hier nicht stehen. Wir wollen ja den ganzen großen Zusammenhang, das davor und danach anschauen. Wie gesagt, dann gibt's also diese 4 Biografien Jesu im Neuen Testament. Wir sehen, wie er den Menschen zuruft, dass das Reich Gottes gekommen ist, wie er auch das Reich Gottes durch seine Taten verwirklicht, indem er Kranke heilt, indem er Tote auferweckt, zeigt, dass die Armen Gott am Herzen liegen, sich mit den Religiösen streitet und vor allem die gute Nachricht von der Liebe Gottes verkündet und von seinem Rettungsplan. Und dann wird er hingerichtet. Und es ist sehr interessant, diese Symbolik, die wir da sehen. Also er bekommt die Dornenkrone, den Purpurmantel. Er ist dieser neue David, aber als Antikönig quasi. Ja. Er ist ein König, aber der König, der stirbt. Das ist das, was gemeint ist mit, die Schlange wird den Retter in die Ferse stechen. Ja. Er wird leiden, er wird sterben. Aber es heißt ja auch, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das ist Ostern. Jesus ersteht von den Toten auf. Er hat den Tod besiegt und damit auch die Trennung zwischen Gott und den Menschen. Also 3 Tage später steht Jesus von den Toten auf, der Retter lebt. Und auch hier ist die Geschichte nicht zu Ende. Wir lesen dann nach den Evangelien in der Apostelgeschichte, wie die Botschaft vom Reich Gottes in die Welt hinausgetragen wird. Ja, sie bekommen den Heiligen Geist, er lebt in ihnen, wie Jesus es versprochen hat. Und wir lesen dann, wie die ersten Gemeinden gegründet werden und was die Apostel tun. Und dann lesen wir in den Briefen diese ersten Briefe, die die Christen einander geschrieben haben und wo sie sich über die wichtigsten Glaubensfragen auseinandersetzen. Und dann kommt das letzte Buch der Bibel, das gleichzeitig das letzte Kapitel der Menschheitsgeschichte hier auf der Erde beschreibt. Jesus wird zurückkommen. Das Reich Gottes, das bisher nur angebrochen ist, das aber noch parallel zur gefallenen Schöpfung existiert, wird endgültig realisiert. Und da haben wir dann visionäre Bilder. Und eines davon möchte ich euch mal jetzt vorlesen. Da geht es um das Ende, um das endgültige Ende dieser Kreatur, die zu Anfang den Menschen dazu verführt hatte, nicht auf Gott zu vertrauen. Das lesen wir in Offenbarung 2, Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt. Gottes Rettungsmission gelingt. Das Zusammenleben von Gott und den Menschen wird wiederhergestellt. Und das sehen wir dann ganz am Ende nochmal richtig deutlich. Und ich sah einen neuen Himmel, nochmal eins weiterklicken, genau, und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe, da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und das ist dann das Happy End. Gottes Rettungsmission ist vollendet. Die Gemeinschaft von Gott und den Menschen ohne Hindernis ist endgültig wiederhergestellt. Gott wohnt bei ihnen und sie wohnen bei Gott. So, jetzt sind wir einmal durch die ganze Bibel galoppiert, den ganzen großen Plan. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil, weil ich habe euch ja angekündigt, wir schauen uns jetzt mal mit diesem großen Plan im Hinterkopf einzelne Dinge in der Bibel an und gucken, wie der Gesamtzusammenhang einzelne Dinge erklären kann. Das können wir jetzt natürlich nur total beispielhaft machen, aber ihr könnt es dann für euch beim Bibellesen daheim fortsetzen. Okay, genau, und was auch noch wichtig ist, es geht immer um Jesus. Letztlich führen die Dinge immer auf Jesus hin. Okay, jetzt kommen wir mal an diese Beispiele. Also, Tieropfer zum Beispiel. Wenn man das zum ersten Mal liest im Alten Testament, dann denkt man, was ist das für ein barbarischer Brauch? Die Menschen sind irgendwie schuldig geworden, dann muss ein Tier dafür sterben und das Blut wird irgendwie über dem Altar hin und her gegossen und so. Also es sieht wirklich sehr archaisch und barbarisch aus. Aber im Zusammenhang mit dem großen Plan ist das eine prophetische Handlung, die im Volk Israel schon einmal Verständnis für das weckt, was Jesus tun wird. Ein Geschöpf stirbt, Blut wird vergossen, Sünde wird vergeben und die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist wiederhergestellt. Und diese Tieropfer liefen quasi bis der Tempel zerstört war. Jedenfalls Jesus hat dann das endgültige Opfer gebracht. Ja, im Christentum, wir bringen keine Tieropfer mehr. Wir verbrennen auch nicht irgendwelche Sachen auf dem Altar oder so. Denn Jesus Christus hat das endgültige Opfer gebracht. Diese Opfer haben ihn vorbereitet. Sie haben ihn prophetisch vorhergesagt. Jesus hat es dann vollbracht. Genauso gab es so einen Sündenbock. Einmal im Jahr wurden dem so symbolisch die Sünden des Volkes auferlegt und er wurde in die Wüste geschickt. Und auch das hat sich in Jesus dann vollendet. Ja, er hat die Sünden getragen. Oder wir schauen uns diesen Zug des Volkes Israel durchs Rote Meer aus. Also die als Sklaven sind sie geflohen aus Ägypten. Hinter ihnen war die Armee her. Und sie werden durch das Wasser hindurch gerettet. Das Wasser teilt sich, sie können hindurchgehen und auf der anderen Seite sind sie sicher. Und dann später nochmal, als sie ins verheißene Land einziehen, durchqueren sie den Jordan. Und auch da bleibt das Wasser stehen, sie können durchgehen und hinter ihnen fließt der Fluss weiter und sie sind im verheißenen Land. So, und das führt uns dann durch eine lange Geschichte zur Taufe Jesu im Jordan. Damit beginnt seine Mission. Ja, das Reich Gottes bricht an, das Verheißene kommt. Jesus muss in den Jordan und wieder raus. Und wenn wir uns taufen lassen, dann knüpfen wir auch an diese lange Geschichte an, die im Prinzip schon, ich habe gar nicht alles erzählen können, die fängt schon mit Noah an, der durchs Wasser gerettet wird. Ja, und dann das Volk Israel und so weiter. Und wenn wir uns taufen lassen, werden wir in diese Geschichte, in diesen großen Plan Gottes hineingetauft und erleben eines dieser Elemente mit. Dann nach der Durchquerung dieses Meeres ist das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste herumgeirrt und sie sind geprüft worden. Und sie versagen immer wieder, sie machen sich eigene Götter und scheitern. Und wenn man das liest, es sind auch sehr lange Berichte in der Bibel und man fragt sich so, was soll das? Aber wir sehen dann, Jesus, nach seiner Taufe, nach seinem Gang ins Wasser, geht 40 Jahre in die Wüste, 40 Tage, danke Erdö, er schüttelt wild den Kopf, 40 Tage in die Wüste und wird auch geprüft und wird vom Teufel versucht. Aber Jesus scheitert nicht. Und vor dem Hintergrund dieser Prüfung und Versuchung des Volkes, das dauernd scheitert, wird umso deutlicher, jetzt kommt der echte Retter. Er ist anders und wir können das besser verstehen. Wir können das, was in der Wüste mit dem Volk Israel passiert, besser verstehen und wir können das verstehen, was das soll mit Jesus und dieser Versuchung und dem Teufel. Es wird uns klar gesagt, jetzt bricht das Neue an. Jetzt kommt der, der nicht versagt. Er ist es. Adam und Eva wurden aus dem Garten vertrieben. Später wurde das Volk Israel aus dem verheißenen Land vertrieben und musste ins Exil. Und wir sehen, dieses verheißene Land hier ist noch gar nicht der endgültige Ort, an dem man angekommen ist. Ja, erst dann, wenn Gott sein Reich endgültig aufrichtet, werden wir ankommen. Und so könnte man also wahrscheinlich 100 solche Sachen aufzählen oder mehr, die sich im Alten Testament ereignen, aber die im Zusammenhang mit Jesus und seinem Rettungsplan verständlich werden, aber auch diesen Rettungsplan verständlich machen. Zum Beispiel die Stiftshütte, das war so ein Mini-Heiligtum, wo Gott den Menschen begegnet ist. Und sie ist verloren gegangen. Dann kam der Tempel, da ist Gott den Menschen begegnet, der Tempel in Jerusalem, er wird zerstört. Diese Geschichte wiederholt sich immer wieder, weil der Mensch nicht von alleine die Beziehung mit Gott aufbauen kann. Es gelingt einfach nicht. Und dann kommt Jesus und er gibt uns seinen Heiligen Geist und er sagt, ihr seid jetzt der Tempel des Heiligen Geistes und ich wohne direkt in euch. Und damit ist alles neu und alles anders. Und die Stiftshütte und der Tempel waren Vorschattungen von dem, was jetzt in uns passiert. Und wenn wir dann lesen, wie zum Beispiel die Stiftshütte aufgebaut ist oder der Tempel, wie die Rituale waren, dann sagt das etwas uns darüber, wie wir sind und was, wie Gott uns sieht als Tempel des Heiligen Geistes. Versteht ihr? Und so erklärt das eine das andere. Und es bereichert unser Leben als Christen, wenn wir komisch wirkende Rituale eines uralten Volkes anschauen, das irgendwie Blut hin und her gießt und Gebete spricht und Dinge tut, die wir zunächst nicht verstehen. Im Zusammenhang verstehen wir es. Und es ist unglaublich spannend, das aufzuspüren. Die vielen Helden, ich habe sie vorhin schon angesprochen, ja, Simson, Gideon, Saul, Salomo. Immer wieder zeigt Gott, Menschen schaffen es nicht. Ja, wir müssen noch weiter warten. Er ist es noch nicht. Vielleicht ist es der. Nee, der ist es auch nicht. Bis Jesus kommt, der absolut Gerechte, dessen Herrschaft nie enden wird, der vollkommene, verheißene König ist. Ja. Und also Quintessenz noch einmal, deswegen dürfen wir nicht den Fehler machen, dass wir diese einzelnen Geschichte und Berichte der Bibel ohne Zusammenhang interpretieren oder auch Verse aus dem Zusammenhang reißen und versuchen, da auf einem einzelnen Vers eine Theologie aufzubauen. Das funktioniert nicht, das ist gefährlich. Und natürlich ist es schön, einzelne Verse zu meditieren und das mache ich auch, aber vor dem Wissen und dem Hintergrund des Zusammenhangs, in den sie gehören. Wir brauchen den großen Zusammenhang, wir brauchen diesen großen Plan und nur so können wir erahnen, was die Bibel uns wirklich sagen will, was Gott uns sagen will. So nehmen wir die Bibel ernst, indem wir den gesamten Zusammenhang sehen. Und nur im Zusammenhang mit dem großen Plan können wir wirklich verstehen, was Weihnachten bedeutet, was für eine Dimension das ist, ja, was für eine epische Bedeutung es hat, wenn wir sagen, Christ, der Retter ist da. In diesem großen Plan, den Gott in Jesus verwirklicht, hat jeder Mensch seinen Platz. Gott hat auch einen Plan für dich und für mich, für unser Leben. Er hat einen Plan von Anfang an gehabt. Und der Plan für unser Leben reiht sich ein, gehört als Baustein in Gottes großen, epischen Plan. Und jeder von uns ist wichtig darin. Jesus ist gekommen, nee, ich mach's mal anders, Weihnachten ist so eine Chance zu sagen, ich steige bewusst ein in diese Geschichte Gottes mit den Menschen, weil der Retter ist gekommen, er ist zu mir gekommen und er hat die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt. Und wir können uns jetzt ganz vertrauensvoll und liebevoll mit Gott verbinden. Ja, die Rettungsmission ist geglückt. Und du kannst Gott sagen, dass er auch in deinem Leben seinen Platz haben soll und dass du Teil sein möchtest von seinem großen Plan und deinen Platz in dem Plan einnehmen, dein Bausteinchen setzen in Gottes großen Plan. Das ist was Wunderbares, das ist was Episches. Es gibt unserem Leben Sinn und Zusammenhang. Und wir sind eingeladen, mit an seinem Reich zu bauen. Das ist die Phase, in der wir uns jetzt befinden im großen Plan. Wir bauen mit am Reich Gottes. Es ist das Reich der Liebe. Es ist noch nicht ganz durchgebrochen. Wir sind in der gefallenen Schöpfung. Aber wir haben unseren Auftrag da drin. Wir dürfen Gottes Liebe verkünden. Und wie Mars Augustinus jemand gesagt hat, zur Not auch mit Worten, aber vor allem mit unserem Leben. Dazu sind wir eingeladen, ja. Du und du und du und jeder von uns, wir sind eingeladen, ein Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen zu sein. Weil Christus, der Retter, ist gekommen. Halleluja. Ja, jetzt bete ich noch zum Abschluss und dann seid ihr wieder dran. Ja, Herr, ich danke dir sehr, dass du die Menschen geliebt hast von Anfang an und dass du sie nicht dahin gegeben hast, sondern dass du sie bei dir haben willst und dass du in einer großen Rettungsmission den Menschen nachgegangen bist und dass wir jetzt eingeladen sind, zu dir zu gehören, zu deinem Reich, dass du in uns wohnen willst, dass du uns aufnehmen willst in deinem Plan. Ich danke dir sehr dafür. Und lass uns bitte diesen Advent und dieses Weihnachten, das noch tiefer und inniger und größer spüren, was du für uns getan hast, als du deinen Retter geschickt hast. Amen.